Diese ganzen strukturellen Probleme, das sind ja nur so Abrisse, die kommen in diesen Memes natürlich nicht durch. Das, was durchkommt, was hängen bleibt, ist, okay, da sind viele Menschen mit Migrationshintergrund, da ist es kriminell, da ist es dreckig. Und da ist der Punkt, glaube ich, dass da gar keine Agenda hinterstecken muss, sondern einfach nur eine fehlende Sensibilität, die, wie Vincent auch schon gesagt hat, jeder irgendwo hat. Niemand kann sich davon freimachen. Es geht einfach nur darum, dass man sie reflektiert. Und das fehlt da an der einen oder anderen Stelle, glaube ich. Action!
Fake. Yes.
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Carsten Bergmann und ich habe natürlich nicht die Show von Victoria übernommen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin Chefredakteur der Neuen Presse hier in Hannover und in 6 Episoden wollen wir gemeinsam mit euch auf kuriose Fälle in Hannover blicken. Wo wird hier gefaked? Was ist echt? Und vor allem, was bedeutet das jeden Tag für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Alle Infos für die gesamte Region bekommt ihr wie gewohnt in der News-App der Neuen Presse. Die ersten 4 Wochen zum Testen sind kostenlos. Lasst uns aber auch gerne über Instagram, Facebook oder X vernetzen. Die Adressen findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt kommt die Frau, die euch durch die Sendung führt. Die liebe Victoria Kraut.
Ja, hallöchen. Heute sprechen wir über die kleinen, lustigen Collagen, die vielen von uns begegnen, wenn wir durch den Social-Media-Feed scrollen. Für jede Community, so scheint es, gibt es mittlerweile eigene Meme-Seiten. Ganz weit vorne stehen Meme-Seiten aus der Region, wo überspitzt auf Alltagsprobleme in der eigenen Stadt hingewiesen wird. Es ist aber nicht alles lustig. Manche Memes sind super problematisch, und zwar wenn die Motive rassistisch, sexistisch oder generell diskriminierend aufgeladen sind. Naja, und da wir nicht ungewollt zur Verbreitung solcher Denkmuster beitragen wollen, finde ich, sollten wir mal drüber sprechen. Das mache ich mit 2 Gästen. Einer von ihnen ist der Politikwissenschaftler Vincent Knopp und er erklärt, woran wir rechtsextreme Memes erkennen können. Außerdem in der Sendung ist Tobias Kurz. Er arbeitet bei der Neuen Presse und berichtet über einen erfolgreichen Meme-Kanal aus Hannover, der allerdings problematische Inhalte postet. Kleiner Spoiler, ich habe den Macher des Kanals angeschrieben und er hat sich zu den Fragen und Vorwürfen geäußert. Also, setz die Checkerbrille auf, los geht's.
Digger Fake.
So, hallo, willkommen Vincent, hallo Tobias. Ich freue mich, dass ihr heute hier in der Sendung seid.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, ich dachte mir so als kleines Warm-up, die erste Frage an euch, habt ihr ein Lieblingsmeme? Ja, also ich sehe gerade, ihr zögert ein bisschen, dann fange ich mal an. Mein Lieblingsmeme ist dieses, wo die Kamera reinzoomt auf ein Gesicht und du siehst diesen Mann im Holzfäller-Style mit Vollbart und der lächelt und nickt. Sagt euch das was?
Ja.
Ja, das ist, wie heißt er? Robert Redford aus einem Film aus den 70er Jahren, Jeremiah Johnson. Und ich liebe dieses Meme, weil das ist so keck irgendwie, das ist so verwegen und das kann man immer irgendwie reinstreuen in Chats, wenn jemand was Cooles gerade erreicht hat und das gerne mit mir teilen will. Oder auf ironische Weise irgendwie, ne? Wenn jemand gerade sowas geschafft hat und du denkst, ja, hätt's eigentlich besser machen können, ne? Und dann schickst du halt dieses Meme. Ja, also das ist ein Meme, was mir super gefällt. Was ist denn bei euch im Meme-Repertoire ein Meme, was euch super gefällt?
Ich fange einfach mal an, Tobias, wenn das okay ist. Also ich war ja in einem früheren Leben sehr großer Simpsons-Fan und habe dann auch die Nachfolgesendung Futurama gerne geschaut. Dementsprechend mag ich tatsächlich am ehesten Memes, in denen irgendwie Bart Simpson auftaucht oder Homer oder Fry. Zum Beispiel mag ich das Meme sehr gerne, in dem Homer Simpson einer Hecke verschwindet. Also er geht quasi rückwärts in eine Hecke rein, die Hecke absorbiert ihn quasi.
Ja, das also sagt mir was, ja.
Lustig. Und ich mag auch das mit Fry, das ist auch relativ häufig, also der Hauptdarsteller aus Futurama. in dem er so einen zweifelnden Blick hat und gerade versucht, irgendwas zu checken. Und das kann man auch mal ganz gut mit Textbausteinen unterlegen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich selber, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Berufskrankheit ist, gar nicht so viele Memes verschicke. Das heißt, ich lasse Memes schicken, mir schicken, aber ich reagiere meistens eher in Form von Sprachnachrichten. Und also ich bin gar nicht so ein großer Memender sozusagen. Mhm. Aber ganz kurz noch vielleicht, ich verschicke gerne meine KollegInnen gerne, also Memes als Geburtstagsgeschenk, die dann speziell auf die Leute abzielen. Das mache ich total gerne. Ja.
Ja, ich glaube, einer meiner Favoriten ist schon wahrscheinlich so eines der ältesten Memes. Hide the Pain Herald. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, denn.
Ja.
Der alte Mann, der so ein bisschen gezwungen lächelt. Und in so ganz vielen, das Lustige, es gibt ganz viele Fotos von dem in ganz vielen Situationen, weil der halt damals so ein Stockfoto-Shooting mitgemacht hat und diese Fotos dementsprechend überall verfügbar sind, wie er auf der Couch sitzt, wie er irgendwie als Handwerker mit so einem Hammer irgendwo steht oder so. Und immer diesen Gesichtsausdruck hat, der so ein bisschen so aussieht, die Augen lachen nicht, aber das ist der Mund schon. Mhm. Und da kann man sehr viel draus machen. Und sonst finde ich auch tatsächlich mit am witzigsten immer Memes selber zu erstellen auf Basis von Insidern im Freundeskreis, die ich natürlich dann nicht veröffentliche, aber ne, wenn irgendwie ein lustiges Foto entsteht, wo einer ein bisschen komisch guckt oder so, da kann man halt super viel draus machen und es ist automatisch viel lustiger, weil jeder die Person kennt. Also Memes erstellen selber macht mir auch Spaß.
Ich habe euch jetzt danach gefragt, nicht nur, weil ich wissen will, auf welcher Humorschiene ihr unterwegs seid. Nein, ich will natürlich darauf gucken, was hinter Memes steckt. Memes beziehen sich ja in der Regel immer auf irgendetwas. Ne? Du, Tobias, du hast es gerade schon erwähnt, es ist halt so eine Art Running Gag. Und Vincent, da ist mal die Frage an dich. Ist es das, was Memes so beliebt macht, ja? Dass nur Eingeweihte das verstehen, warum Homer Simpson jetzt in der Hecke verschwindet oder warum Robert Redford in die Kamera nickt und lächelt?
Ja, definitiv. Also Memes kreieren eigentlich immer, auch wenn das jetzt sehr streng klingt, Insider- und Outsider-Gruppen. Und dadurch sorgen sie auch für Vergemeinschaftung und für Teilhabe derjenigen, die den Humor eben verstehen, also die einen bestimmten Witz nachvollziehen können. Das heißt, man könnte ohne zu übertreiben sagen, dass Memes auch eine gemeinschaftsbildende Funktion haben. Und eben ist ja der Begriff des Insiders auch schon angeklungen bei Tobias. Und genauso funktioniert es auch, will ich jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, auf spätere Fragen in der extremen Rechten. Also da erkennst du die Leute eben auch an den Insidern wieder, die vor allem sie aus der Szene heraus verstehen. Ja, und lachen sich dann eben darüber kaputt, dass es Outsider gibt, die das nicht nachvollziehen können.
Mhm. Wann werden Memes gefährlich? Wir gehen später noch drauf ein, aber um das kurz mal zu klären.
Ja, gefährlich wird es eigentlich immer dann, wenn der Humor und Memes werden ja in erster Linie so wahrgenommen, wie lustig sind sie, mit menschenverachtenden oder feindlichen Inhalten vermengt werden. Also vor allem mit Narrativen, also quasi mit sinnstiftenden Erzählungen, die jetzt in meinem Forschungsprojekt extrem Rechten verbreitet werden. Wenn da so eine Vermengung stattfindet, also wenn dann beispielsweise der eigentlich immer so freundlich reinschauende Handwerker, den ich auch eigentlich mag als Meme-Figur, der eben auch erwähnt worden ist, wenn der dann auf einmal eine Hakenkreuzbinde trägt oder irgendwie dann Spruch beigemengt wird, der irgendwie den Vernichtungsfantasien unterstellt, diesem Mann, dann wird das halt problematisch. Ja, also da wird quasi was aufgegriffen, was es auch in der nicht rechten Meme-Culture gibt und das wird vermengt mit Narrativen oder auch einzelnen Bildelementen eben aus der extrem rechten Szene. Wobei jetzt Hakenkreuz ein harmloses Beispiel fast schon wieder ist, weil es so offensichtlich ist. Aber wir werden später auch darauf kommen, bestimmt, dass es da sehr viel subtilere Wege noch gibt, für die extreme Ideologie zu verbreiten.
Ja, Tobias, als Redakteur in der Ausbildung arbeitest du ja in verschiedenen Lokalredaktionen und auch in überregionalen Ressorts, ja, sowas wie Politik oder Wirtschaft. Spielen da Memes in eurer Redaktion eine Rolle?
Sie spielen schon eine Rolle in der Social-Media-Redaktion. Nutzen wir das oder erstellen wir schon Memes? Das ist zum Beispiel bei uns der sogenannte Partyplaner, wo man vorm Wochenende auflistet, welche Partys in der Stadt sind und das mit so einem Meme ankündigt und quasi vorher so als Beispiel, wie ich auf den Partyplaner warte und dann ein bekanntes Meme irgendwie drunter. Also für so seichte, unpolitische Themen nutzen wir das schon. Teilweise, es war mal als Meme Mittwoch gelabelt, es wurde dann aber unregelmäßiger, dass wir das auch als Post, also als Beitrag bei Instagram gepostet haben. Da ging es dann schon auch um Geschehnisse aus Hannover, die man in irgendeiner Form kommentiert. Aber da geht auch die Schwierigkeit dann los. Und deswegen ist das auch nicht so einfach, das in der redaktionellen Arbeit zu einer Regel zu machen, weil jedes Meme ist ja eine Kommentierung irgendeiner Situation. Und dadurch wird es schnell politisch. Und als Medium hast du da natürlich eine andere Verantwortung als Privatperson oder als privater Content Creator, weil eine Kommentierung, natürlich darf ein Journalist kommentieren oder eine Journalistin kommentieren, aber das funktioniert normalerweise in einem Kommentar, wie man sich vorstellt, mit einem Gesicht eines Redakteurs, einer Redakteurin, und es ist klar gelabelt als die Meinung dieses Redakteurs oder dieser Redakteurin. Und wenn man als neue Presse jetzt zum Beispiel bei Instagram Meme postet, dann wird es natürlich automatisch zur Position dieses Mediums, dieser gesamten Redaktion. Und das ist halt schnell problematisch, weil es geht nun mal darum, dass du als Medium objektiv bist und innerhalb dieser Redaktion einzelne Meinungsbeiträge zulässt. Und das ist in Form von Memes eher schwierig. Deswegen ist es schon Teil, aber man versucht, also man ist sehr vorsichtig, man denkt fünfmal drüber nach, was für ein Meme darf ich jetzt teilen als neue Presse.
Auf Social Media haben sich mehr und mehr Accounts etabliert, die Memes mit lokalem Bezug posten. Ja? Hannover hat zum Beispiel auch so eine Meme-Szene. Tobias, welche Kanäle gibt's denn da? Du hast da ja mal ein bisschen näher recherchiert.
Ja, da gibt's eigentlich vor allem einen, und das ist memes.hannover. Es gab, glaube ich, nochmal einen anderen hannover.memes, der irgendwann gesperrt, gehackt wurde. Ich weiß nicht mehr genau, was da los war. Der letzte ist, den gibt's auch noch. Der hat sich neu aufgebaut, aber da ist der letzte Post irgendwie aus 2022. Und es gab noch einen dritten, an den ich mich erinnern kann, 0511. Hieß der, glaube ich. Mittlerweile ist memes.hannover erstmal mit Abstand der größte und auch so der einzige, der wirklich eine große Reichweite hat.
Ist also das memes.hannover oder hannover-memes? Das ist ja, da gibt's ja mehrere davon.
Gute Frage. Nicht, dass ich das durcheinander werfe. Ich schau mal einmal. Ja, es ist hannover-memes, genau. Mhm. Und memes.hannover ist der, der seit 2022 nichts mehr gepostet hat, also Hannover-Memes ist so der größte Kanal, und es ist auch, glaube ich, nicht so unüblich, dass es einen so einen Hauptkanal für eine Stadt gibt. Also, dass sich einer durchsetzt, dem dann halt alle folgen. Das gibt es, glaube ich, in jeder großen Stadt.
Welche Themen stehen da im Fokus?
Da geht es im Endeffekt um alles, was Leute aus Hannover kennen. Also das ist ja, glaube ich, bei allen lokalen Meme-Accounts so. Das, was relatable ist, wo Leute, die tagtäglich in Hannover unterwegs sind, sich denken, ah krass, ja, das kenne ich, ja. Und was dann immer auf eine humorvolle Seite eben kommentiert wird. Also in Hannover ist es dann der Kröpke, in dem man sich so schnell verläuft, der Raschplatz, der dreckig ist, Steintor, das gefährlich ist. Das sind halt so Spots in Hannover, die sehr bekannt sind, wo alle mal vorbeigelaufen sind und alle irgendwie so eine Meinung zu haben und alle ja den Witz dahinter dann auch verstehen und sich, eben das Stichwort Insider, Outsider, sich als Teil dieser Community verstehen und sagen, ach cool, ich verstehe das, weil ich Teil davon bin und Insider bin. Und das funktioniert echt gut, und ich folge dem Account ja auch privat und ist oft auch sehr witzig.
Ist denn bekannt, wer hinter den Kanälen steckt?
Ja, der ist jetzt öffentlich, glaube ich, nicht so wirklich aufgetreten, aber er verlinkt, glaube ich, auch seinen privaten Account, Jonathan Mamanski.
Wir sprechen jetzt über den Hannover-Memes-Kanal.
Genau, den großen Account, den es gibt. Genau.
Ja, das ist ja ein Pseudonym.
Ja, genau. Also ne, so nennt er sich. Und ist, glaube ich, auch im Podcast schon teilweise, hat er sich auch schon irgendwie geäußert. Und der steckt halt hinter dem Account mit einem zweiten zusammen, glaube ich. Und hat noch einen zweiten Account, Hannover Lebte, der auch Memes postet, aber ich glaube eher so als Backup, weil eben dieser alte Account auch schon mal gesperrt wurde. Ich glaube, da geht es auch darum, so ein bisschen die Community dann rüberführen zu können, falls der Hauptaccount gehackt wird.
Mhm. Lass uns jetzt mal näher auf diesen bekanntesten Kanal, Hannover-Memes, schauen. Ich habe den auch mal natürlich mehr angeguckt im Vorfeld der Sendung. Mehr als 100.000 Followerinnen und Follower. Was für eine Reichweite. Das haben, glaube ich, die wenigsten Accounts, die über das Leben in deutschen Städten posten. Warum glaubst du, Tobias, ist dieser Account so beliebt?
Also zum einen eben, weil es eine Nische gab oder weil dieser Platz irgendwie unbesetzt war zu dem Zeitpunkt, wo der Account aufgebaut wurde. Und im Gegensatz zu anderen Städten eben so das Bedürfnis dann sehr groß war. Also dass Leute, glaube ich, aus Hannover sich einen Account gewünscht haben, der Memes über Hannover postet. Und da kam dann halt dieser Account irgendwie zur rechten Zeit, hat das genutzt und hat das auch gut gemacht, wenn ich es so beurteilen kann. Also es sind einfach, ja, es ist ein recht regelmäßiger Output. Das ist schon mal wichtig, dass du, glaube ich, viel postest und aktiv bist, dass du mit deinen Followern kommunizierst, interagierst. Also es geht immer wieder so, dass Leute ja was einsenden und dass sie dann verlinkt werden, dass Leute sich dann auch irgendwie vielleicht gesehen fühlen und sagen, ach cool, das ist jetzt mein Video, was dieser Riesen-Account gepostet hat. Und ja, also wirklich ja auch, das kann man schon so sagen, ich folge dem Account ja auch, auch einfach witzig ist, also dass da witzige Memes gepostet werden. Also du kannst nicht so erfolgreich sein, wenn du einfach nicht witzig bist. Also wenn nichts davon funktioniert. Natürlich finde ich auch nicht jedes Meme witzig, aber der Schlüssel zum Erfolg ist am Ende, dass du irgendwie einen Nerv triffst, dass du eben diese relatable Memes kreieren kannst. Und dafür musst du eine Beobachtungsgabe haben, musst du irgendwie sehen, was fällt vielen auf, was sehen vielleicht viele. Und dann eben auch dich so ein Stück weit in der Meme-Szene auskennen und wissen, welches Meme passt da drauf und wie könnte man das jetzt eben zu einer lustigen Beobachtung machen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel hat den Account so erfolgreich gemacht. Das ist schon wirklich eine krasse Reichweite, vor allem auch in der kurzen Zeit.
Wenn du sagst, du findest nicht jedes Meme lustig, handelt es, also warum?
Teilweise, weil es einfach nicht meinen Humor trifft, das ist ja auch völlig okay.
Was ist das für Humor? Kannst du das beschreiben?
Das ist manchmal einfach wirklich was, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber wo mich auch das Meme-Pattern dann nicht so abholt oder wo ich so denke, irgendwie passt das Pattern nicht so zu der Beobachtung. Und teilweise ist es natürlich so, dass es so ein bisschen grenzwertig ist. Das habe ich vor allem halt bei so Videos, die eingesendet werden von Followern, wo halt Leute gefilmt werden. Da finde ich, also ich habe jetzt vorhin nochmal drüber geschaut, ob ich da was finde. Es ist jetzt nicht super viel, aber da war zum Beispiel ein Mann, der auf der Limmer Straße irgendwie so Kung-Fu-Bewegungen macht, alleine und von Weitem, offensichtlich von Weitem, man sieht es, weil so reingezoomt wird und der jetzt unscharf zu erkennen ist, aber er ist womöglich schon zu identifizieren. Also nicht, dass man das Gesicht von Namen sieht, aber wer ihn kennt oder schon mal gesehen hat, wird ihn sicherlich wiedererkennen.
Ja, die Limmer Straße, das ist so die Partystraße, ne?
Genau, das ist so die Partystraße, da sind, ja, das ist einfach ein sehr buntes Völkchen, was da unterwegs ist. Da sind viele Studenten unterwegs, das ist ein hoher Migrationsanteil auch. Da sind Menschen, die eher weniger Geld haben, Drogenabhängige, Alkoholiker. Das ist ein ganz, ganz bunter Mix. Und da sind dann natürlich auch Menschen unterwegs, die vielleicht auf den ersten Blick witzige Sachen machen. Und das filmen dann Leute, schicken das dem Meme-Account. Und da finde ich dann eben grenzwertig, dass man das postet. Weil eben diese Reichweite so groß ist und weil ich gehe da ziemlich sicher von aus, dass nicht nachgefragt wurde bei dem Mann, der da seine Kung-Fu-Bewegung gemacht hat, ob er das erlaubt oder ob das okay findet, dass er da gepostet wird. Selbst wenn Hannover-Memes sich nicht aktiv über ihn lustig macht und noch irgendwas drüber schreibt, was für ein Clown oder so, sondern dass er so einfach nur postet, öffnet man ja damit die Tore, dass Leute in den Kommentaren sich über die Person lustig machen und dass Leute den vielleicht wiedersehen und ihn drauf ansprechen oder sagen, ha, guck mal, das ist doch der Kung-Fu auf der Limmer Straße gemacht hat, ohne zu wissen, ob der das überhaupt möchte. Und das ist natürlich schon auch ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte, der problematisch ist.
Ja, wir wissen ja, man weiß ja den Kontext einfach nicht.
Den Kontext nicht kennt. Ja. Also man weiß nicht, was steckt dahinter. Warum macht die Person das? Und das ist dann einfach eine Frage, wie sensibel geht man damit um, wenn man so eine Einsendung bekommt?
Ja, also du hast jetzt schon erwähnt, es gibt da auch einige Memes auf diesem Account, der spaltenden Humor zeigt. Und im Vergleich zu anderen Städte-Accounts, was ich da gesehen habe, das ähnelt sich eigentlich oft. Also manchmal geht da auch der Humor über Grenzen hinweg. Und so ein spaltender Humor, ja, wenn man da Einzelpersonen oder Gruppen abwertet, verspottet oder ja in dem Sinne auch beleidigt, der wird ja generell kontrovers diskutiert. Und gerade weil solche Witze provozieren und Tabus brechen und zum Nachdenken anregen, finden es Leute sicherlich gut, dass gerade diese Art der künstlerischen Freiheit existiert und das unterstützen dann vielleicht auch Leute. Spaltender Humor kann dann aber auch problematisch sein. Vincent hat es anfangs angesprochen, weil so eine Art Humor ein Deckmantel für Rassismus und Diskriminierung darstellt und dann solche sexistischen, rassistischen Äußerungen verharmlost. Und wer dann lacht, das sind dann meiner Meinung nach zwei Typen. Ne? Einmal die Leute, die dahinterliegenden Botschaften verstehen, was Vincent angesprochen hat, Inside-Outside-Gruppe. Und dann gibt's diejenigen, die lachen, weil sie die Botschaften vermeintlich harmlos finden. Und Vincent, jetzt mal an dich. Du bist Politikwissenschaftler an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit und bist an einem Verbundsprojekt beteiligt, bei dem speziell auf die rechtsextreme Szene in Deutschland geschaut wird und wie Memes dort eingesetzt werden. Der Titel des Projekts heißt Meme, Ideen, Strategien rechtsextremistischer Internetkommunikation. Und erstmals haben dort Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Studienfächern wie Philosophie, Soziologie, Informatik und Politikwissenschaften zusammengearbeitet und waren auch verdeckt in Chatgruppen unterwegs. Ja, erzähl doch mal, Vincent, zu welchen Ergebnissen seid ihr bisher gekommen?
Oh, jetzt könnte ich sehr weit ausholen. Also wir haben auch die Ethnologie noch mit an Bord, die sollte nicht unerwähnt bleiben. Ich möchte es mal ein bisschen aus der Perspektive der Politikwissenschaft beantworten, weil das halt mein Teilvorhaben ist, in dem ich angesiedelt bin. Wir haben uns angeschaut, welche Narrative, also welche sinnstiftenden Erzählungen werden eigentlich typischerweise verbreitet in extrem rechten Memes. Also ich würde jetzt weiterhin Memes sagen, weil wir den Begriff jetzt hier in der Sendung gerade haben. Alternativer Begriff wäre, wie gesagt, Meme. Da haben wir 9 Narrative festgestellt, die würde ich jetzt nicht 1 zu 1 durchgehen, weil das ein bisschen eintönig vielleicht wäre. Ich möchte ein paar herausgreifen, die ich wichtig finde. Es ist zum einen so, dass diese Verschwörungserzählung des großen Austausches immer wieder auftaucht. Das wird dann beispielsweise mit Memes untermalt, die irgendwie an Herr der Ringe angelehnt sind, also wo dann ganz viele Orks vor den Grenzen stehen und dann sagt irgendjemand zum anderen, wir wollen doch nicht rassistisch sein, lass die Orks doch einfach rein. Also das wäre zum Beispiel so ein Meme, das spielt auf den großen Austausch an oder auch Memes, die dann den Film Avatar anknüpfen und eben, wo es ja auch darum geht, dass quasi eine große Masse von außen irgendwie diese elfenartigen kleinen Wesen bedroht, die dann auch ihre Community haben. Also das ist ein ganz zentrales Narrativ. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass sich immer wieder auf die politische Linke bezogen wird in extrem rechten Memes, beziehungsweise auf das, was eben die extreme Rechte für die politische Linke hält. Und auch sehr, sehr häufig auf das LGBTIQ+ und oder halt queeres Spektrum, das dann eben durch den Kakao gezogen wird, wobei das jetzt fast noch beschönigend ausgedrückt ist. Also eine Queer- und Transfeindlichkeit wird oft transportiert. Und natürlich relativ bekannte rassistische Bilder, die ich teilweise auch in den Memes wiederentdeckt habe, die ich mir angeguckt hatte, also in dem Hannoveraner Kanal, der gerade beschrieben worden ist. Und wir sind jetzt noch einen Schritt weitergegangen und gucken uns nicht nur die Narrative an, sondern wir schauen uns auch an, wie werden diese Narrative eigentlich plausibilisiert? Also welche rhetorischen Kniffe, welche kommunikativen Mechanismen kommen eigentlich zum Tragen, um diese Narrative an ein rechtsoffenes Publikum heranzutragen? Und das Publikum, das ist auch ein zentrales Ergebnis, ist auch nicht nur quasi der harte Kern der extrem rechten Szene und oder der neurechten Szene, wobei das für uns ein Teil des Rechtsextremismus ist, sondern gerade auch Menschen, die vielleicht einzelne extrem rechte Erzählungen teilen würden. Also ich würde da immer von rechtsoffen sprechen. Und da gibt es ein ganz interessantes Zitat von einem neurechten Aktivisten, der eben sagt, oder in einer Publikation war das so dargelegt, ein Gegner, der lacht, ist schon halb auf unserer Seite. Das heißt, die Memes adressieren wirklich ganz bewusst auch Personen, die sich selber nicht der extremen Rechten zuordnen. Das ist eine zentrale Erkenntnis. Und bevor ich jetzt zu lange am Stück rede, vielleicht zu den zentralen Mechanismen, die wir da festgestellt haben. Also Personalisierung spielt eine ganz große Rolle, also dass quasi politische Inhalte an Personen geknüpft werden und dann werden die Personen entweder heroisiert, also quasi als Held, Heldin dargestellt oder stigmatisiert. Also wir haben diese ganzen Anti-Ricarda Lang-Memes beispielsweise, das wäre dann so ein Beispiel für eine Stigmatisierung. Wir haben aber auch Pro-Höcke-Memes, also die da heroisierend wirken. Und wir haben ganz häufig eben diese Polarisierung. Das heißt, Inhalte werden nicht, wie das in der Demokratie eigentlich sein sollte, auch mal in Grautönen dargestellt, differenziert, sondern immer ist man entweder komplett dafür oder komplett dagegen. Und Polarisierung gibt es auch noch in anderen Bereichen der Memes. Zum Beispiel haben wir oft Früher-Heute-Vergleiche, wir haben Schön-Hässlich-Vergleiche, Alt-Jung, also ganz häufig so polare, also Pole quasi innerhalb eines Memes, und der positiv besetzte Pol ist dann immer das, was der extrem rechte Inhalt ist. Mhm. Das war jetzt mal eine Kurzfassung, ich könnte aber noch viel mehr von erzählen.
Ja, das glaube ich dir. Ihr wart ja in Chatgruppen unterwegs. Wart ihr auch auf öffentlichen Kanälen unterwegs? Weil mich interessiert jetzt natürlich, wie kommen solche Memes unter die breite Masse?
Ja, es ist halt eine bewusste Strategie der Extremrechten, diese Memes so zu teilen, dass sie mit bestimmten Hashtags versehen werden, die erstmal sehr unverfänglich klingen. Mhm. Also als ganz einfaches Beispiel, Europameisterschaft oder okay, Heimat, könnte man jetzt schon sagen, ist kein ganz unverfänglicher Begriff, aber solche Begriffe, die theoretisch auch unter einem Landschaftsfoto sein könnten als Hashtag. Also das ist eine Strategie, die wir beobachten. Das ist auf X beispielsweise, kann man das sehen. Generell kann man auch Abstufungen beobachten. Also Memes werden krasser häufig, finde ich, wenn sie in schlecht moderierten Kontexten unterwegs sind oder da verschickt werden, auf Telegram beispielsweise, in auch öffentlichen Gruppen. Aber da findet eben also keine Moderation statt, wie sie auf X vielleicht noch stattfinden würde oder auf Instagram. Also da gibt es auch so graduelle Unterschiede, je nach Kontext. Es wird sehr viel über Hashtags tatsächlich gearbeitet. Und was auch passiert, die extremen Rechten gehen in bestimmte Milieus hinein. Da würde ich vielleicht später unter dem Stichwort Mosaikrechte nochmal mehr zu sagen. Also sie gehen auch bewusst in die Gaming-Szene hinein und posten da Memes, die auch einfach GamerInnen verstehen, wobei das meistens eher auf männliche Gamer abzielt. Sie gehen in Rollenspiel-Szenen hinein, in Wikinger-Szenen, also sowas in der Art, also alle möglichen, vielleicht Fringe-Communities, wo das nicht abwertend klingen soll. Aber da gehen sie schon auch rein und da werden dann auch Memes geteilt, die zu der jeweiligen Szene auch passen.
Ich würde mit dir mal jetzt, Vincent, gerne auf diesen reichweitenstarken Account Hannover-Memes schauen. Du hast ja eben auch schon erzählt, dass du dir den angeguckt hast. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, ob du das für uns machen könntest. Und wir haben ja bereits festgestellt, dass es da auch einige grenzwertige Inhalte gibt, die polarisieren, die provozieren, die provokant sind. Ich habe dir im Vorfeld einige Memes zugeschickt, die ich für problematisch halte. Ich habe mir den Kanal ja auch angeguckt. Oder wo ich dachte, kann ich das noch mit meinem Gewissen so vereinbaren? Oder einfach, wo ich nicht wusste, steckt da vielleicht eine Botschaft dahinter? Bin ich hier Outsider irgendwie? Das waren unter anderem Memes mit Ausschnitten aus Polizeieinsätzen. Dann auch Olaf Scholz mit Augenklappe und dann auch schon bekannte Orte, wie Tobias das schon erwähnt hat, ne? Also das Steintor, der Hauptbahnhof, die Nordstadt waren in Memes drinne, die ich dir geschickt habe. Und dann auch das Thema Wohnungssuche. Vincent, deine erste Einschätzung von dir, du hast mir das ja auch gleich geschickt im Anschluss, ist, dass einige Memes tatsächlich problematisch sind. Erläutere doch mal bitte, was du damit genau meinst.
Also zunächst mal fällt auch bei diesen Memes wieder auf, dass sie an die Lebenswelt und an die alltäglichen Erfahrungen von Menschen wirklich anknüpfen. Das ist auch eine Stärke von Memes als politischem Propagandainstrument, was die extreme Rechte einfach auch so erkannt hat, weil Wohnungssuche, die Situation kennen ja die meisten von uns, dass es eben schwierig ist. Das würde ich erstmal vorweg schicken. Also dieser Lebensweltbezug scheint mir da gegeben. Es kennt auch jeder und jede von uns wahrscheinlich, dass man sich in bestimmten, warum das jetzt immer so ist, Stadtteilen vielleicht wohler und in anderen weniger wohl fühlt, an bestimmten Orten sich sicherer und an anderen unsicherer. Das sind alles Alltagserfahrungen erstmal. Was ich problematisch finde an einigen der Memes, die du mir geschickt hast, ist, dass sie sehr stark polarisieren, quasi zwischen Stadtteilen, die aus einer bürgerlichen Mittelschichtperspektive irgendwie okay und cool und in Ordnung sind, und andere Stadtteile, die genau das eben nicht sind und die dann sehr stark stigmatisiert werden, auch sehr pauschalisierend stigmatisiert werden. Und damit werden halt immer auch die BewohnerInnen dieser Stadtteile mitstigmatisiert. Das finde ich problematisch. Und was ich auch auffällig fand, ist, dass dann diese stigmatisierten Stadtteile oft auch mit Bildern des globalen Südens vermengt werden. Also mit so, ich glaube, das eine Meme zeigte so ein Wellblech-Hüttendorf oder irgendwie so, wo ein schwarzer Mann durchgeht. Also da wird quasi auch mit rassistischen Bildern wird eigentlich ein Stadtteil abgewertet. Und das halte ich persönlich für problematisch. Und das ist ja eben auch anschlussfähig mit zu extrem rechter Ideologie. Ja. Und du hast jetzt eben den Begriff der Provokation gesagt, den ich ganz gerne mal aufgreifen würde. Das ist nämlich auch einer der 7 Mechanismen, die wir festgestellt haben in extrem rechten Memes, was sie so spezifisch auch macht, ist, dass sie immer provozieren wollen. Und sie wollen auch nicht nur das eigene Publikum ansprechen. Also diese extrem rechten Memes, die funktionieren immer in verschiedene Richtungen, also immer verschiedene Publika. Die wollen auch die demokratische Öffentlichkeit immer provozieren und zur Reaktion reizen. Und das funktioniert halt eben auch mit sexistischen Motiven, rassistischen Motiven und so weiter und so fort. Und das ist halt auch in den Memes teilweise zu beobachten.
Ja, interessant. Ich habe den Account Hannover-Memes um Stellungnahme gebeten, natürlich. Ich habe die Memes weitergeleitet, die ja grenzüberschreitend sind und die deiner Einschätzung nach mit solchen rassistischen und klassistischen Narrativen arbeiten, ne? Also diesen Gegensatz arm-reich. Und der Gründer unter dem Pseudonym Jonathan Mamanski hat mir dann geantwortet und ich fasse mal die wichtigsten Punkte zusammen. Wir als Team von Hannover Memes verfolgen keinerlei rassistische oder klassistische Agenda. Unser Ziel ist es, auf humorvolle Weise relevante Themen und gesellschaftliche Missstände in der Region aufzugreifen und unsere Community zum Nachdenken anzuregen. Unsere Memes sind bewusst überspitzt gestaltet, um bestimmte Aspekte unserer Gesellschaft zu hinterfragen und eine Diskussion anzuregen. Dabei verfolgen wir keine politische Agenda, sondern möchten auf humorvolle und manchmal provokante Weise auf Probleme aufmerksam machen. Die Memes haben wir im Team gründlich überprüft und konnten keine solche Einstufung feststellen. Wir vermuten, dass die Memes falsch interpretiert wurden und dass der Hintergrund oder sogar die Essenz von Memes, Satire und Humor nicht verstanden wurde. Wir stehen für Gleichberechtigung und Vielfalt und sind gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus. Ja, ich habe hier ein paar Auszüge genommen. Die Antwort ist auch noch ein bisschen länger und spricht auch noch andere Themen an, aber das ist so die Essenz davon. Und jetzt mal die Frage in die Runde. Habt ihr mit so einer Antwort gerechnet? Vor allem Vincent, das ist ja auch irgendwie ein Schlag gegen dich, oder? Wenn das steht, falsch interpretiert.
Ja, das ist eigentlich eine Antwort, mit der auch zu rechnen war. Es ist ja so, es äußert sich ja nicht jeder rassistisch, der sich rassistisch äußern möchte. Also rassistische Bilder sind ja quasi auch im Alltagsverständnis von Menschen präsent, die sich selber niemals als Rassist oder Rassistin bezeichnen würden. Das ist ja leider so. Das Gleiche gilt für sexistische Bilder. Von daher möchte ich jetzt auch gar nicht den MacherInnen dieses Kanals unterstellen, dass sie ganz bewusst hier eine rassistische Agenda verfolgen. Das kann ich nicht wissen, weil ich habe den Leuten noch nicht gegenüber gesessen. Aber sie nutzen einfach rassistische Bilder, um materiell arme Stadtteile abzuwerten. Und das halte ich persönlich für problematisch. Und die Frage ist auch immer, weil da gesagt wurde, wie dass einfach nur Themen überspitzt aufgegriffen werden, da würde ich halt auch immer fragen, wie werden die aufgegriffen, mit welchen Bildern wird das vermengt, wie eben schon gesagt, und vor allem, wer greift die Themen auf? Das ist nämlich ein Unterschied meiner Meinung nach, wenn das jetzt Leute aus den Stadtteilen selber wären, die ihre eigenen Stadtteile zum Kotzen finden, aus bestimmten Gründen, und dann eben hergehen und sowas posten. Auch das könnte man dann kritisieren und auch da könnte mit Bildern gearbeitet werden, die problematisch sind. Aber das wäre nochmal ein bisschen anders zu bewerten, als wenn das quasi, und das könnte hier in dem Fall so sein, ich weiß es nicht, aus einer Mittelschichtperspektive eben oder sogar aus einer Oberschichtperspektive, wer weiß, geäußert wird, dass so bestimmte Stadtteile quasi Schmuddelecken sind. Also da finde ich immer wichtig, wer da eigentlich gerade spricht und postet. Das ja, vielleicht als Antwort, genau.
Die haben in dieser Stellungnahme auch nochmal erwähnt, es ist uns besonders wichtig zu betonen, dass unser Team aus Menschen mit vielfältigen Hintergründen besteht. Viele von uns haben selbst Migrationshintergründe und sind unser ganzes Leben lang mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert gewesen. Aber das sagt jetzt natürlich, also Zitat Ende, das sagt jetzt natürlich trotzdem nichts aus, in welcher, sage ich mal, sozialen Schicht die sich bewegen, ne?
Ja, und auch jemand, der eine Zuwanderungsgeschichte hat, kann bewusst oder unterbewusst rassistische Bilder bedienen. Also das ist überhaupt kein Widerspruch. Also das ist so ein Argument, das aus meiner Sicht nicht so richtig trägt. Mhm. Ja, oder es können auch Frauen zum Beispiel sexistische Bilder weiter verbreiten und dann sagen, dass sie selber damit ja gar kein Problem haben, dann fügt es aber trotzdem Frauen Schaden zu, die sich dann an diesen Bildern orientieren und dann beispielsweise magersüchtig werden oder so. Also nur als Beispiel. Deswegen finde ich dieses Argument, ich bin ja selber, gehöre ja selber irgendwie zu der Gruppe und darf deswegen, finde ich ein bisschen problematisch, wobei es mir jetzt auch gar nicht um das juristische Dürfen geht, das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Ich würde ja jetzt irgendwie diesen Kanal nicht verbieten wollen, das ist ja gar nicht der Punkt. Es muss nur, glaube ich, eine Sensibilität da sein bei Menschen, die sowas verbreiten, was für Bilder sie da eigentlich gerade bedienen und wie anschlussfähig diese Bilder sind mit extrem rechten Narrativen oder mit extrem rechten Bildern, die es nun mal eben gibt. Und da ist das Problem halt, dass das extrem rechte Spektrum ganz genau weiß, dass eben bestimmte Bilder auch von Teilen der Gesellschaft, die sich nicht als rechts selber bezeichnen würden, geteilt und weiterverbreitet werden. Und gerade diesen Graubereich spricht dann das extrem rechte Spektrum auch an und sattelt dann auch darauf auf.
Tobias, was ist deine Einschätzung jetzt zu dieser Stellungnahme?
Also für mich klingt das erstmal so glaubwürdig. Ich glaube, dass die Macher oder MacherInnen dieser Seite keine rassistische Agenda verfolgen. Da sind mir schon andere Accounts begegnet, wo das viel offensichtlicher ist. Ich glaube, es ist eher wirklich, wie Vincent auch schon gesagt hat, so ein bisschen fehlende Sensibilität. Also sich darüber Gedanken machen, was löst man mit solchen Bildern aus? Was für Kommentare provoziert man damit womöglich? Und was für Gedankenmuster reproduziert man damit? Nämlich halt eben dieses, okay, Stadtteil mit hohem Migrationsanteil, da ist es kriminell, da sind die Leute arm, da ist es dreckig. Das mag so stimmen, dass das die Stadtteile so zutrifft, aber das ist halt sehr unterkomplex, weil warum sind Leute, die in solchen Stadtteilen wohnen, arm? Warum sind da viele mit Migrationshintergrund? Das hat ja ganz andere strukturelle Probleme als der Fakt, dass die Menschen Migrationshintergrund haben. Und ich glaube auch da, dass Hannover Memes nicht unterstellt, dass Menschen mit Migrationshintergrund dreckig, kriminell, ne, dass sie diese Verhaltensweisen einfach aufgrund ihres Migrationshintergrunds an den Tag legen. Aber das ist halt oft das, was ankommt. Und das ist das Problem, dass man halt das irgendwie, ja, okay, Steintor, okay, da sind diese und jene Leute unterwegs, da ist es irgendwie kriminell. Und das ist das, was hängen bleibt, was Leute daraus ziehen und nicht vielleicht, welche strukturellen Probleme stecken dahinter, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Kriminalität abrutschen, dass sie in Stadtteile abrutschen, wo Wohnungen in desolatem Zustand sind, wo es dreckig ist, weil eben Vermieter oder Wohnungsunternehmen, also quasi diejenigen, die die Wohnung vermieten, das eben bewusst einfach so machen, weil sie wissen, sie können sich's erlauben und Wohnung verfallen lassen, weil sie wissen, die Leute, die da wohnen, haben keine Lobby, die haben keine Möglichkeit, einfach wegzuziehen, weil sie auf dem Wohnungsmarkt auch noch rassistisch diskriminiert werden. Das heißt, diese ganzen strukturellen Probleme, das sind ja nur so Abrisse, die kommen in diesen Memes natürlich nicht durch. Das, was durchkommt, was hängen bleibt, ist, okay, da sind viele Menschen mit Migrationshintergrund, da ist es kriminell, da ist es dreckig. Und da ist der Punkt, glaube ich, dass da gar keine Agenda hinterstecken muss, sondern einfach nur eine fehlende Sensibilität, die, wie Vincent auch schon gesagt hat, jeder irgendwo hat. Niemand kann sich davon freimachen. Es geht einfach nur darum, dass man sie reflektiert. Und das fehlt da an der einen oder anderen Stelle, glaube ich.
Ja. Sehr, sehr richtig aus meiner Sicht. Ich hake mal kurz ein. Ich wollte auch nochmal betonen, dass ich denen jetzt auch keine Agenda unterstellen möchte. Es wäre auch viel zu einfach. Ja, es ist genauso, wie Tobias gerade gesagt hat, aus meiner Sicht. Ich wollte auch noch die Sache mit dem Humor eingehen. Das habe ich gerade noch ignoriert in meiner Antwort. Also es gibt ja nicht irgendwie, hier ist ein humorvoller Content und da ist ein extrem rechter Content oder so. Das wird ja vermischt miteinander. Das heißt dann immer zu sagen, das sei Humor oder gar Satire, und deswegen kann es nicht rassistisch oder rechtsextrem oder so sein, ist einfach Quatsch, weil Humor, ich habe eben das Zitat gebracht, wird wirklich selber als Instrument betrachtet, auch von extremen Rechten. Und Humor transportiert auch gerade in Memes eben diese Bilder, diese Narrative. Und dieses, es soll doch nur lustig sein, das ist für mich kein schlagkräftiges Argument an der Stelle.
Ich stimme euch da komplett zu. Also ich würde mir auch wünschen, dass da mehr Sensibilität reingesteckt wird, wenn die Memes erstellen und dann vor allem weniger solcher kritischen Themen irgendwie, die, wo man von vornherein weiß, das polarisiert, sondern mehr Memes, wie ja auch die überwiegende Zahl auf dem Account ist, die im Normalbereich sich bewegen. Ich würde jetzt zum letzten Punkt der Sendung kommen. Wir haben jetzt viel über problematische Memes gesprochen und dass man sie eben auch weiter verbreiten kann, ohne vielleicht den doppelbödigen Humor zu durchschauen oder dass man sie weiter verbreitet, gerade weil man diesen Humor teilt. Was können wir jetzt also tun, damit wir Memes weiterhin ohne schlechtes Gewissen verschicken? Ja, immerhin, ihr habt das ja auch anfangs schon erwähnt, ihr erstellt die auch teilweise selbst. Ja, das macht einfach Spaß. Und es ist eine tolle Form, sich zu unterhalten. Und das zeigt eigentlich auch, es ist ein fester Bestandteil unserer Kommunikation geworden. Ich habe ein paar Tipps zusammengetragen und die würde ich jetzt mit euch mal kurz teilen. Zuallererst, und da fangen wir wahrscheinlich beim Urschleim an, müssen wir verstehen, mit was wir es hier eigentlich zu tun haben. Ja, Stichwort lautet Meme-Kompetenz. Und diesen Begriff habe ich erstmals beim Journalisten Dirk von Gehlen aufgeschnappt. Der hat auch ein Buch geschrieben über Memes. Es gilt also, sich bestimmte Fähigkeiten anzueignen. Zum Beispiel, wir müssen die Welt der Memes verstehen, indem wir fragen und darüber auch uns schlau machen, woher kommen sie eigentlich, welche Bedeutung bringen sie mit, welche Taktiken werden eingesetzt, um Memes zu erstellen. Beliebt ist ja da zum Beispiel das sogenannte Object Labeling. Man schreibt auf die Personen oder die Objekte im Bild einen Namen und kommentiert die Situation dann. Letztlich ist es, sich damit auseinanderzusetzen, eine Sache Learning by Doing, um Memes besser zu verstehen. Mein Tipp also an alle, die gerade zuhören, geht auf Websites, wo es Meme-Generatoren gibt, erstellt da Memes selbst, ja, nutzt Meme-Enzyklopädien, um über die Bedeutung von Memes nachzuschlagen, tretet Social-Media-Gruppen bei, um da auch so ein bisschen die Dynamiken zu verstehen. Wann wird was gepostet? Fragt auch mal direkt Menschen aus eurem direkten Umfeld, warum sie dieses spezielle Meme verwenden. Macht also all das, bei dem ihr glaubt, mehr ins Thema einzusteigen. Ein weiterer Tipp von mir, werdet aktiv. Ja, wenn ihr problematische Memes seht, dann könnt ihr auch erstmal versuchen, ins Gespräch zu kommen mit der Person, die das Meme weitergeleitet hat oder veröffentlicht hat. Das ist eine Möglichkeit. Habt ihr aber so einen ganz konkreten Verdacht auf Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung, könnt ihr direkt rechtlich aktiv werden. Wichtig ist erstmal einen Screenshot zu machen, um Beweise zu sichern. Und den Fall dann zum Beispiel der Plattform melden, der Polizei oder es gibt auch eine Website, die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Da könnt ihr auch mal draufklicken. Und ganz wichtig, hohe Klickzahlen, viele Follower und Followerinnen, viele Reaktionen von anderen Nutzern auf einen Beitrag können in die Irre führen. Das sind keine Gütekriterien für Harmlosigkeit. Das sind meine Tipps, kurz zusammengefasst. Und wenn wir jetzt nochmal auf wirklich gefährliche Memes blicken, Vincent, da die Frage an dich, welche typischen Darstellungsmuster, ne, oder Figuren sind in rechtsextremen Memes enthalten?
Okay, also typische Figuren in extrem rechten Memes sind beispielsweise Figuren, die im sogenannten Internet-Ugly-Stil gehalten sind. Das heißt, sehr schemenhaft, sehr stilisierte Figuren, oft mit unscharfen Konturen, zerfließend. Das sind beispielsweise diese Non-Player-Character-Memes. Die bilden meistens Personen aus dem linken Spektrum ab, die quasi als eine konformistische Masse, die nicht mehr selber denken kann, dargestellt werden. Also hier findet quasi eine Denunzierung des gesamten demokratischen Spektrums letzten Endes statt. Eben Non-Player-Character. Sehr häufig ist auch der Field Sky zu beobachten. Das ist dieser zerknautschte weiße Kopf, der auch auf einigen der Hannoveraner-Memes zu sehen war. Der spielt da auch eine ähnliche Rolle. Also der wird auch oft genutzt, um quasi Linke und oder DemokratInnen darzustellen. Also eben als hässlich und konturenlos und rückgratlos darzustellen. Und ein Klassiker ist natürlich Pepe the Frog, der ja auch spätestens seit dem sogenannten Great Meme War 2015, also im Vorfeld der Wahl von Donald Trump, immer wieder auftauchte, der eigentlich eine ganz unpolitische Figur war ursprünglich, ganz unpolitischer Charakter und der dann quasi mit Bedeutung da aufgeladen worden ist. Also das wären Beispiele, die mir da einfallen würden. Ein bisschen vorsichtig muss man auch sein, wenn man so Clowns-Darstellungen sieht, denn es gibt diese Idee im extrem rechten Spektrum der Clownswelt, also das quasi die linksliberal geprägte Gesellschaft in immer mehr einer Welt von Clowns gliche. Und das wird dann eben immer wieder mit dem Emoji des Clowns dargestellt oder eben auch dadurch, dass bestimmte Personen zu Clowns gemacht werden, indem man eben die Köpfe abändert. Also das wäre nochmal ein Erkennungszeichen. Ja, das wären jetzt so vier, die mir spontan da in den Sinn kommen. Und generell muss man immer schauen, wenn PolitikerInnen dargestellt werden, die jetzt nicht gerade der AfD angehören, dann sollte man, glaube ich, schon genau darauf achten, wie die dargestellt werden, weil das häufig sehr herablassend und beschämend und verhöhnend ist, wie sie dargestellt werden. Das ist oft ein Hinweis darauf, dass es ein rechtes Meme ist oder ein extrem rechtes sogar.
Ja, also an alle, die gerade zuhören, bitte nicht solche Memes verwenden, wenn ihr Memes erstellen wollt, weil ihr wisst jetzt um deren Bedeutung. Ja, und dann noch an Tobias, meine Frage an dich. Hast du noch Tipps?
Ja, also im Umgang mit Memes, die man jetzt sieht, ist es, glaube ich, wichtig, sich immer so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was könnte dahinter stecken? Eben das, was wir vorhin auch beschrieben haben, dass es auf den ersten Blick vielleicht eher so eine unverfängliche, lustige Beobachtung ist und auf den zweiten Blick ja sich über Leute lustig macht. Und immer, wo ich sage, wo man immer vorsichtig sein muss, ist, wenn es sich über eher unterprivilegierte Menschen lustig macht. Also das bestärkt halt, ne? Es ist ja oft so ein Argument, ja, ich mache mich über alle lustig und man darf Witze über alles machen und ich bin auch ein großer Fan von Kunstfreiheit und will da nichts verbieten. Aber das zeigt dann doch schon immer auch, welches Weltbild dahinter steckt oder man kann dann hinterfragen, warum macht man sich jetzt über Leute lustig, die es wahrscheinlich eh schon schwer haben. Das ist für mich immer ein Tipp, dass man sich immer fragt, okay, wer ist jetzt gerade das Ziel dieses Memes? Also wer wird sozusagen zum Abschluss freigegeben in Kommentarspalten auch? Also wo man weiß, die Leute reagieren da ja irgendwie drauf und finden das vielleicht irgendwie albern und machen sich drüber lustig. Und wenn man wirklich problematische Memes sieht, bei TikTok oder bei Instagram mit zum Beispiel, ist, glaube ich, immer ein guter Tipp, das auch einfach zu melden, wenn man das für problematisch hält. Was ja auch teilweise bei Inhalten ist, also was wir jetzt in unseren Kommentarspalten sehen, manche Sachen können wir nicht löschen, weil es unter eine freie Meinungsäußerung fällt, was aber in der Masse dazu führt, dass so eine Kommentarspalte gekapert wird. Und wenn Nutzerinnen und Nutzer das sehen, dann hilft es halt, wenn sie es melden, und in der Masse das dazu führt, dass sowas vielleicht moderiert wird.
Ja, okay. Vielen Dank für die weiteren Tipps. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Sack zu.
Ich muss unbedingt noch einen Gruß loswerden, wenn ich das...
Oh, okay. Ja, los, schieß los.
Unbedingt senden. Ich möchte die beiden Franks grüßen, die in der Diakonie für Migration mir ein Praktikum ermöglicht haben, 2006. Ich habe nämlich ein paar Monate in Hannover gelebt, tatsächlich mal. Auf dem Kronsberg in Wemerode war das, glaube ich.
Ja, okay.
Die beiden Franks von der Diakonie für Migration. Vincent, vielleicht erinnert ihr euch, Grüße gehen raus.
Ja, sehr schön. Ich bedanke mich, dass ihr in der Sendung wart. Und wenn ich mit einem Meme abschließen würde, dann wäre das jetzt, glaube ich, dieser Forrest Gump, ja? Wie er in die Kamera lächelt, auf dem Schiffkutter steht und in die Kamera lächelt. Ja, stellt euch das jetzt so gedanklich vor, ne? Also macht's gut.
Ciao, danke für die Einladung.
Das war Digga Fake mit dem Politikwissenschaftler Vincent Knopp und dem Journalisten Tobias Kurz. Was nehmt ihr mit aus der Sendung? Gibt's vielleicht Memes, auf die ihr jetzt ganz anders gucken werdet? Schreibt mir gerne über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon. Und bevor ihr jetzt die Checkerbrille absetzt, checkt nochmal die Shownotes für weiteren Lesestoff. Danke an die neue Presse für die tolle Kooperation und ein Dank geht auch raus an euch fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und bis zum nächsten Mal. Ciao!